Servus, liebe Packmas-Freunde. Bevor wir mit Folge 25 jetzt loslegen, wollen wir kurz noch ein, zwei Worte verlieren. Während dieser Aufnahme denken wir ganz besonders an zwei EHC-Fans, die leider nicht mehr unter uns sind. Florian Matern und Michael Lennerkas. Wir und auch die EHC-Familie werden euch nie vergessen.
Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz. Weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 25. Und wenn es der Spielplan nicht anders zulässt, dann können auch wir uns anpassen, haben wir uns gedacht. Deswegen hört ihr uns heute schon einen Tick früher als normalerweise. Normalerweise kommen wir immer erst am Mittwoch. Nein, diesmal kommen wir schon am Montag. Und deswegen ganz spontan, in einer kurzen Absprache im Trio, Sebi Egel, schön, dass ihr mit dabei seid, auch an einer für uns ungewöhnlichen Terminierung unseres Podcasts.
Jo, guten Abend.
Ja, servus. Der Egel und ich, wir wären ja gestern schon soweit gewesen.
Direkt nach dem Spiel gegen die...
Gleich nach dem Spiel, da sind die Emotionen noch...
Ja, da waren wir im Flow, da waren wir on fire.
Ihr wart im Flow, aber ohne den Flow.
Ja, genau. Oh. Der Flo war nicht Flo. Ja. Okay.
Nein, aber heute bin ich ja da.
Ja.
Und es hat ja auch durchaus...
Witzig wie E und je.
Natürlich. Ja. Heute haben wir auch den Vorteil, dass ja jetzt Halbzeit ist in Gruppe B des Magenta Sport Cups. Denn auch heute war ja noch ein Spiel, Mannheim gegen Schwenningen. Aber bevor wir da mit einem halben Auge rübergucken, wollen wir natürlich zuerst auf den EHC Red Bull München blicken. Der den ersten Heimsieg eingefahren hat in dieser Spielzeit oder in diesem Fall, wenn man es genau nimmt, im Magenta Sport Cup. 3:2 nach Verlängerung am Ende gegen die Eisbären Berlin. Und der Sebi hat dieses Spiel von vorne bis hinten gesehen, live in der Halle, am Mikrofon von Radio bei Wiesenfeld. Und deshalb würde ich dem Sebi hier auch gleich ganz schnell das Wort erteilen, lieber Sebi. Wie war denn so oder wie fällt denn dein Resümee aus zu diesem Spiel? Kurz bevor wir in die Details gehen.
Boah, das erste Drittel war noch schön. Endlich wieder Heimspiel, endlich wieder Ding. Dann kam dieses zweite Drittel. Ich habe mir sagen lassen, das SCH-Wort habe ich ein bisschen zu oft benutzt. Aber so lässt sich das Drittel gut zusammenfassen, das zweite Drittel. Zum letzten Drittel hin, also ich habe mich nach dem zweiten Drittel in die Pause von den Zuhörern verabschiedet mit, ich bin in 15 Minuten wieder da und kommentiere euch den Sieg des EHC Red Bull München.
Weit aus dem Fenster gelehnt, würde ich sagen. Glück gehabt.
Ja, oder halt einfach mehr Verstand wie Glück, oder also irgendwie so.
Mehr Verstand wie Glück.
Ja, irgend sowas.
Okay.
Ja.
Alles klar.
Naja, muss ja, hätte ich Glück, hätte mein Sicherheitstipp mit den Bayern funktioniert.
Dein Trauma.
Ja. Der Sebi hat nämlich jetzt ein Sportwettentrauma.
Ja. Wie sagt man so schön, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Du solltest beim Eishockey bleiben, mein Guter.
Ja, aber man wollte halt jetzt so einen Sicherheitstipp auf Bayern München noch mitnehmen. Also.
Tja, entweder bringst du den Bayern kein Glück oder sie dir. Oder es ist eine Wechselwirkung, je nachdem.
Ach so, wenn ich den Bayern kein Glück bringe. Liebe 60er, ihr könnt gerne auf mein Bwin-Konto einzahlen. Ich tippe dann jedes Mal gegen die Bayern.
Ich wollte auch gerade vorschlagen, dass ich dir ein Wettabo schenke und du immer Sieg feiern.
Ich stelle mal in den Raum, du könntest durchaus den einen oder anderen Supporter bekommen.
Ja, ich glaube auch.
Aber lass uns doch mal zurückgehen aufs Eis. Sebi, du warst emotional, aber so kennen wir dich. Und deine Ankündigung, den Sieg des EHC Red Bull München zu kommentieren, spricht wieder für deinen Sachverstand. Denn wir haben auch die ein oder andere Zuschrift bekommen, die begeistert waren von einer Analyse bezüglich der Schwenninger Wild Wings. Aber wie gesagt, auf die kommen wir nach. Ich wollte Honig ums Maul schmieren, bevor wir
losgehen. Nein, ich wollte es da einfach nur kurz machen und mir dieses Spiel selber noch irgendwie schönreden und mir irgendwie selbst einen Grund geben, zum letzten Drittel wieder ans Mikrofon zurückzukehren. Also es war der emotionalste Moment, das nehme ich vorweg, das war das 2-0 der Berliner. Das war dieses Zuckersahne, mega geile Spitzentor von Nöbels.
Ja, das unterschreibe ich. Alleine deswegen haben sie einen Punkt verdient gehabt in München.
Genau, das war super.
Siehst du, das war übrigens der Moment, wo ich zum wiederholten Mal das SCH-Wort benutzt habe.
Schön.
Man kann nämlich auch vor dem Fernseher emotional reagieren. Und das vor allem dann, wenn ein SCH-wortwürdige Spielszenen präsentiert werden.
Da war doch eine schöne Spielszene.
Ja und nein.
Diese innerliche Zerrissenheit sieht man dem Egel heute noch an.
Ja, ey, mal ehrlich, natürlich hat er es schön gemacht, natürlich war das ein klasse Tor, aber...
Nein, er ist Pföderl, der sich allein durch seine Aura so viel Platz verschafft hat, Alter, dass kein Gegenspieler bei ihm war.
Ja, richtig.
Und dann, okay, wir sollten
dann,
jetzt mal ein bisschen
Struktur und dann ebenfalls Hörtler. Ja, ich meine, das ist ja
Aura, auch da die Aura.
Ja, genau, alles klar. Richtig, ja. Richtig. Und dann natürlich diese visionäre Spielweise vom DEL-Spieler der letzten Saison in dieser Situation, diesen Weg zu suchen, da wo niemand hinläuft sonst, so direkt vor das Tor.
Ja, also, niemand, das trifft vor allem niemand.
Genau. Gut, aber dann halt dieses Tor, ja. Also das musst halt auch erstmal bringen.
Also das Ganze lag nur an irgendwelchen Auren und visionären Kräften der Eisbärenspieler und keinesfalls daran, dass wir einfach Scheiße verteidigt haben.
Vor so viel Aura und Ironie muss ich jetzt erstmal einen Schluck nehmen. Der Stammtisch ist wieder da. Prost, Jungs. Ja, ihr wollt sachlich gesehen auf die, nennen wir es mal, etwas herrschende Unordnung in der Hintermannschaft Münchens eingehen.
Eine Unordnung war das ja keine.
Also kollektive Abwesenheit.
Also es war, also bei 4-4, Pföderl hatte den Mann daneben, Hörtler hat den Mann daneben. Die Frage ist, warum können beide relativ leicht oder unbedrängt die Scheibe weiterbringen?
Ja, und warum steht schon wieder einer komplett allein vor unserem Torwart, so wie der McLean?
Da kann er ja stehen, solange er die Scheibe nicht kriegt, weil der andere in der Bande klatscht. Er liegt, steht.
Das war übrigens die Szene, ich glaube, da haben wir gestern auch drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, nee, da wünschst du dir manchmal so einen Typen wie Barry Brust hinten im Tor. Da macht er das Tor nicht.
Der hätte einfach dem Nöbels den Schläger zwischen die Eier geschlagen und wäre für 2 Minuten rausgegangen.
Ja. So wäre es gelaufen.
Oder hätte halt einen komplett korrekten Bodycheck angesetzt.
Komplett korrekten, ja, war denn das. Nee, aber Flo, du hast recht, wir sollten strukturiert angehen.
Das liegt an der ungewöhnlichen Terminierung dieser Aufnahme, glaube ich. Ihr seid nicht in diesem Montagabend-Flow drin.
Na, ich will mich einfach jetzt nicht allzu lang mit diesem nervigen Gegentor aufhalten, weil, sorry.
Aber ja, das war schön.
Ja, wunderbarer Abschluss, aber es darf halt so nie zustande kommen. SCH-Wort und so.
Ja.
Ja.
Davor hatten wir noch ein 1-0, das war, mein Gott, einfach gespielt, Scheibe, blaue Linie, zack, bumm, drauf, abgefälscht ins Tor.
Kann passieren.
Passiert in jedem Eishockeyspiel eigentlich mindestens mal einmal. Also.
Ja, und dann hattest du ja auch noch stellenweise Glück, weil ich denke da an diesen Ausflug von Kevin Reich. Aber tatsächlich ist defensiv gar nicht das, was mich die ersten 2 Drittel so wahnsinnig genervt hat, sondern was mich extrem genervt hat, war schon wieder dieses umständliche Offensivspiel. Also wieder immer noch ein Pass und nochmal ein Querpass und nochmal ein Querpass. Und dann, wenn der Verteidiger im Weg steht, dann versuchen wir mal den Schuss.
Fand ich jetzt gar nicht so, weil zu der Situation sind wir relativ selten gekommen, dort irgendwo geordnet ins Drittel reinzukommen. Das hat ja schon beim Aufbaupass jedes Mal gescheitert, dass du dir einen Fehlpass nach dem anderen leistest. Also
das stimmt, aber auch das lag daran, dass man einfach das nicht mal einfach hält oder nicht einfach mal auch in mir dann auch mal Dump and Chase oder was spielt, sondern immer muss es hübsch aussehen. Und die Berliner haben das natürlich auch gut gemacht, die haben gut vorgecheckt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber das war wieder ein Gewurschtel, zwar nicht schön anzusehen, sorry.
Nee, ich glaube auch, dass die Münchner Mannschaft ziemlich genervt war von diesem Spiel, zwei ja. Drittel lang. Also woran ich das festmache, ist eine ganz einfache Situation. So einen harten Check von Conny Abelshauser. Irgendwo in der Rundung habe ich in all den Jahren seit dabei uns es noch nie gesehen. Da hat er mal einen ausgepackt.
Bitte? Ein Frustcheck?
Ich glaube schon, ja. Also den habe ich einfach noch nie gesehen, seit er da ist. Ich hätte ihn mir öfters mal gewünscht, dass er mal mit ein bisschen Schwung und Körper reingeht. Er bringt ja genug Masse mit und genug Größe. Macht er nicht. Normalerweise probiert er aus jeder Situation erstmal technisch rauszukommen und das, ich sage jetzt mal, so fair wie möglich zu machen. Wenn, dann gibt's mal einen kleinen Rumpler oder ein kleines, ich bin noch da, Körperkontaktchen, aber dass er da mal so nachrauscht,
ja,
hat mir sogar gefallen.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass da auch ein bisschen Frust mit dabei gewesen sein mag, weil es war ja auch für die Spieler nervig. Wenn du da mal den echt hartnäckigen Berliner Vorcheck überwunden hattest, dann verlierst du halt irgendwo in der neutralen Zone wieder durch irgendeinen schlampigen Pass den Puck. Oder wenn du dich da mal vorne festsetzt, dann kommen halt, wie auch schon gegen Schwenningen, kommen vor allem diese ungefährlichen Schüsse von der Seite. Und ja, dann hast du immer eine hübsche Schussstatistik, aber so wirklich gefährliche waren es gar nicht so viele. Und
da können wir gleich mal auf die Schussstatistik auch mal ganz kurz einen Blick werfen, weil ich finde die nicht so ganz uninteressant. Wenn man die Gesamtschüsse anguckt, haben wir hier 72 zu 38 für München. Bei den Schüssen aufs Tor sind es 40 zu 21. Das zeigt einfach, dass fast die Hälfte der Schüsse von München gar nicht aufs Tor gegangen ist.
Ja, weil da auch viel so Verzweiflungsdinger einfach dabei sind. So, jetzt finde ich gar keine Anspielstation mehr. Eins gegen eins will ich nicht gehen, dann versuche ich es halt einfach mal.
Ja, und zugegeben, es waren auch ein paar richtig schöne Saves von Niederberger mit dabei.
Den haben wir ja in dem Testspiel schon gesehen, dass der, wenn er warm geschossen ist, dann ist der on fire.
Ja, uns nervt der eigentlich immer, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, oder sehr oft. Ich finde den als gegnerischen Torwart echt anstrengend, den Kerl, weil er auch gut ist.
Ja, und dann kommt man ja ins letzte Drittel rein und anscheinend hat Roy hier als Center seine Reihe nochmal ordentlich in Schwung gebracht.
Nicht ernsthaft jetzt, oder? Also hinter dir hängt ja schon wieder dieses Trikot, wo du, glaube ich, ganz bewusst immer, das hängst du immer so auf, dass man nur die Neuen sehen kann, glaube ich.
Was?
Ja, ganz ehrlich, also
wir müssen dazu sagen, wir sehen uns hier via Videokonferenz und im Hintergrund bei Sebi, der heute das Weihnachtstrikot von Patrick Hager trägt, sehr schön im Übrigen. Im Hintergrund hängt ein Hockey-Halleluja-Trikot, das eigentlich John Matsumoto gehört hat mit der 19, aber wir sehen halt einfach nur die 9.
Ja, ein das Schelm, wer Böses dabei denkt.
Reine Provokation ist
das. Ich hab auch extra so Pins an die hinten dran gemacht, damit das richtig abgehängt ist.
Also ganz ehrlich, na komm, erzähl weiter, was Derek Roy alles Tolles gemacht hat.
Na, ich hab dir ja schon, du weißt, man kann
außer
ja...
Außer im Weg zu stehen.
Ja, man kann ja jede Geschichte schönreden. Ich meine, beim 2-1 hat er dem Torhüter die Sicht genommen. Wäre er da nicht im Weg, wäre nicht vor Niederberger im Slot gestanden.
Dann wäre jeder andere Spieler, der auf der Position spielt und der zu der Zeit auf dem Eis gewesen wäre, halt da an seiner Stelle gestanden. Also ich weiß nicht, ob ich einen Ausländerlizenz geben muss für einen, der hübsch vorm Tor stehen kann und sich dabei auch ein, zweimal hat anschießen lassen, möchte ich mal anmerken. Das war es auch schon mit den Auffälligkeiten.
Ja, ist ja gut. Lass uns über Chris Borg reden.
Ja, bitte.
Chris Borg, der Mann des Spiels und das vollkommen zu Recht.
Ja.
Also der war on fire.
Aber
der war so richtig on fire.
Er hat im letzten Drittel halt einen Rappel bekommen und hast so ein bisschen das Gefühl gehabt, so der hat die Faxen jetzt dicke und wenn die anderen das nicht auf die Kette kriegen, dann mache ich das halt jetzt.
Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen.
Das war es eigentlich so ziemlich genau, ja. Doch.
Wir wollten länger drüber reden, aber der Igel bringt es komplett auf den Punkt.
Spiel zusammengefasst, danke. War schön, danke fürs
Zuhören. Folge 25 wollen wir aber ehrlicherweise jetzt nicht nach gefühlt weniger als einer Viertelstunde schon dicht machen. Nee. Nein, man muss das einfach auch mal wirken lassen. Also München hat mal wieder 43,5 Minuten gebraucht, um mal auf der Anzeigetafel aufzutauchen. Das erste Tor war schon schön, wie ich finde. Das war schon fein gemacht. Na? Also das ist jetzt, ich rede jetzt nicht von einem Traumtor, aber das ist eins, was auch schön zum Anschauen war. Wunderbar. Also in der 44. Spielminute war es. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, ab da ist dann nochmal so, ab dem Zeitpunkt hat Berlin nochmal richtig Probleme bekommen mit München, beziehungsweise München nochmal Aufwind. Das war der, Achtung, auch in diesem Podcast wahrscheinlich der Karlauer, der Dosenöffner.
Ja. Oh, hoi, also heute hat der Flo den Wortwitz wirklich für sich gepackt. Ja, der Dosenöffner. Ja, ich sage ja mal so, ab dem Moment hat Borg dann noch mehr eigentlich das eingenommen, was andere vielleicht dann erwarten würde, dass, keine Ahnung, Dominik Kahun oder so diese Rolle übernimmt. So gibt dem den Puck und dem fällt schon was Schlaues ein und da kommt dann schon irgendwas Gefährliches raus. Diese Funktion hat im letzten Drittel eigentlich Chris Borg vollständig an sich gerissen. Glücklicherweise, möchte ich sagen. Und auch der Rest der Mannschaft hatte dann meines Erachtens wieder mehr Zug nach vorne und hatte mehr Abschlüsse gesucht und Scheibe ist ein bisschen flüssiger gelaufen. Aber bis dahin, also muss man ganz ehrlich sagen, das war auch im Schwenningen-Spiel schon ein Problem und auch über weite Strecken im Mannheim-Spiel. Das mit der Torgefahr hält sich noch in argen Grenzen und es wird meines Erachtens offensiv zu wenig Output produziert für das, was du an Qualität auf dem Eis stehen hast.
Ich möchte an dieser Stelle Chris Borg tatsächlich mal kurz zitieren. Im Interview nach dem Spiel hat er gesagt, wir hatten eine gute Pausenansprache. Don Jackson hat uns gesagt, was wir tun müssen. Besser spielen und mehr Leidenschaft zeigen. Es könnte so einfach sein.
Ja, das hätte der Don halt dann gleich einmal vorm Spiel sagen sollen, dass sie gut spielen sollen und Leidenschaft zeigen. Hat das Derek Roy auch verstanden oder braucht er dafür einen eigenen Dolmetscher?
Also jetzt müssen wir mal ein bisschen aufhören, auf Derek Roy rumzuhacken. Der war immerhin an beiden Toren beteiligt von Chris
Borg. Ja, wunderbar.
Hey, auf also das Scoring. Aber wo wir gleich mal bei den Torbeteiligungen sind, Topscorer des EHC Red Bull München, auch im Magenta Sport Cup, Philipp Gogunov.
Ja, aber ist doch auch ganz klar, über den haben wir so viel gemeckert, den haben wir stark geredet.
Okay, und du probierst mit Roy jetzt das Gleiche.
Ja, der muss nur besser zuhören. Also bei uns und bei Don Jackson.
Du meinst also, wir sollen diesen Podcast demnächst auf Englisch machen?
Ja, wenn es hilft, auch gerne das.
Derek. Zugriffszahlen endgültig erst. Abwärts.
Nee, das letzte Drittel war ja dann auch ordentlich gespielt, das muss man ja ganz klar sagen. Und ist nicht nur wegen der Tore. Also da sah das alles schon wieder ein bisschen besser, eingespielter, selbstbewusster aus. Da gab es auch keinen Frustcheck mehr von Conny Abelshauser, glaube ich.
Ein Wort möchte ich noch verlieren über die ersten beiden Drittel. Wer mich da wirklich bei der Stange gehalten hat, das war unsere vierte Reihe. Das hat mir wieder richtig gut gefallen. Das war ein richtig gutes Spiel hier um Meinschein, Zitterbart, Eckel.
Und Appendino.
Und Appendino, phasenweise, der da als Verteidiger irgendwo noch mit gelegentlich dazugekommen ist. Aber ich rede jetzt von der Sturmreihe. Zu den Verteidigern kommen wir nachher noch, weil da haben wir auch noch ein bisschen was zu erzählen. Aber das hat mir wieder gut gefallen. Und wie im letzten Podcast, eine ganze Mannschaft. Mehr Eckel bitte.
Okay, das wird ein Sebi, sein nächstes Trikot. Ist auch eine 9 mit drauf. Und,
ja.
Nein, ich bin...
Und die 8 kommt von Gogula.
Ich kaufe mir ja ganz ungern Trikots. Ich kaufe mir wirklich ungern Trikots. Das ist wirklich...
Man muss auch sagen, dass der Sebi dieses Trikot, das er jetzt anhat, dieses Patrick Hager Weihnachtstrikot, das hat ja auch eine eigene Geschichte. Das hat er ja nicht gekauft, weil er es unbedingt haben wollte.
Ja, aber so viel Zeit haben wir jetzt noch, Herr Egel, musst du erzählen.
Nee, aber er kauft wirklich ungern Trikots. Das kann ich bestätigen.
Also es war ja bis jetzt immer so... Um jetzt mal die Geschichte hier auszuholen, wir wollen die Leute ja irgendwo dran halten. Jedes Mal, wenn ich mir ein Trikot gekauft habe von irgendeinem Spieler, den ich toll fand und den ich mochte, dann war das auch mit die Garantie, dass dieser Spieler im nächsten Jahr nicht mehr bei München gespielt hat.
Dann hätte ich jetzt eine Idee.
Und ich habe hier hinten ja auch noch dieses Matsumoto-Trikot hängen. Und ich wollte das unbedingt haben, weil mir das Trikot so gut gefällt. Und dann bin ich in der Olympiahalle zur Karin an den Fanstand gegangen und habe gesagt, Karin, welche Trikots hast du denn noch in Excel da? Und dann hat sie gesagt, das und das habe ich noch da. Und dann habe ich gesagt, so, liebe Karin, nachdem der Spieler immer nach der Saison irgendwie überraschend geht, den ich mir aufs Trikot kaufe, darfst du dir heute aussuchen, welcher Spieler das sein soll. Und dann habe ich mir dieses Matsumoto-Trikot andrehen lassen. Und dann hat der ja in den Playoffs nochmal richtig aufgedreht und war ja eigentlich bester Spieler des EHCs in den kompletten Playoffs. Und
also ist die Karin jetzt schuld, dass Matsumoto weg ist?
Das ist die gute Zusammenfassung, ja genau.
Okay.
Und deswegen hatte ich auch Angst, dieses Hager-Trikot zu kaufen. Aber das ist eine andere Geschichte, die holen wir vielleicht im
Weihnachten raus, wenn du dein Weihnachtstrikot anziehen kannst.
Genau, die holen wir Weihnachten wieder raus, weil das war aufgrund einer Charity-Aktion und genau.
Sehr schön. Man kann aber sagen, das Seborakel hat schon auch eine gewisse Trefferquote.
Ja, ja.
Wo sind wir jetzt?
Beim Seborakel.
Also erstaunlicherweise, auch wenn ich diese Wortschöpfung, also Flo, heute ist wirklich Seborakel. Ich bin schwer beeindruckt.
Mal gucken, wo uns das heute noch hinführt. Mhm. Nein, also gehen wir nochmal zurück aufs Eis. Wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit in diesem Podcast. Grisborg mit dem 1:2 in der 44. Und dann 1,5 Minuten vor Schluss Empty Net. Und dann, das war eine Willensleistung. Der Puck bleibt im Netz stecken, unter die Latte gezimmert, aus einem Spitzenwinkel, pure Willensleistung.
Ja, da weiß ich aber nicht, was ihn da geritten hat. Das erste Tor hat funktioniert. Ich hätte in der Situation eigentlich zwei Spieler gesehen, die normalerweise besser positioniert wären gewesen wären. Und er macht es dann doch selber. Wo ich mir denke, also normalerweise spielen die, das wäre so prädestiniert, dass die 10.000 Mal noch irgendwo im Kreis nochmal abspielen. Und diesmal wäre es vielleicht, wäre der nicht reingegangen, würde jeder sagen, pass mal auf, da stehen zwei Leute frei vorm Tor.
Warum spielst du denn?
Aber weißt du, endlich mal einer, der nicht noch an Querpass spielt, sondern genau sieht, dass der Niederberger schon unten ist und die Ecke oben frei macht. Genau. Ich meine, das kennt er aus dem Training von Herrn Fiesinger. Der hat ja da auf der Schulter auch so seinen Schwachpunkt.
Ja.
Deswegen kann er da ja relativ oft vielleicht auch üben, genau dorthin zu schießen. Und es war ein gutes Auge, ein gutes Händchen in dem Moment. Daniel hat übrigens das mittlerweile im Tor da hinten besser im Griff mit der Schulter.
Ja, schau, das hast du jetzt schön umschrieben. Ja? Ich hätte jetzt fast schon irgendwo mitgerätselt, ob er denn nicht sich gedacht hat, von wegen, ich mach's lieber selber, weil die da drüben treffen es eh nicht.
Ja, wer war denn da noch gestanden?
Parks und Roy.
Ja, ich mach's lieber selber.
Nein, aber ganz ehrlich,
ich jetzt nicht nochmal Ding, aber die müssten eigentlich so mit auf dem Eis gewesen sein.
Ja, was ich aber glaube, ist auch das Thema, man hat ja gesehen, was Borg im letzten Drittel einfach aufs Eis gebracht hat. Ja. Dieses Tor hat ihm eindeutig Rückenwind gegeben.
Ja.
Und ich glaube, dass du als Spieler auch wirklich fühlst, so, und jetzt läuft hier was an, jetzt traue ich mich auch was. Und ich glaube, dass das genau in diesem Moment auch der Fall gewesen ist. So verdammte Axt, um das SCH-Wort mal nicht zu verwenden, verdammte Axt, den knall ich euch jetzt rein, aber so dermaßen.
Ja, er übernimmt dann ja auch die Verantwortung in dem Moment. Und das ist für Spieler seines Kalibers auch gut. Und da kann man ihn nur loben.
Also er ist ja auch ein Spitzenspieler, der klar irgendwo immer im Schatten von seinem Vater steht. Aber da ja, ich sage jetzt mal, mangels aktueller NHL-Präsenz wahrscheinlich nicht rauskommt. Aber allein für sich ist er einfach ein herausragend guter Spieler.
Ja.
Punkt.
Kann man nicht besser sagen, ist so.
Ja.
Ich muss auch persönlich sagen, mich hat es gefreut, dass es eben Borg war, der da vorangegangen ist. Mich hat das persönlich gefreut. Da geht so ein erfahrener Recke auch mal wirklich das, was man auch von einem Importspieler mit seiner Qualität auch erwarten kann. Genau im richtigen Moment, da wo es drauf ankommt, ist er da und sagt, so Leute, jetzt passt mal auf, so nicht. Jetzt biegen wir das Ganze mal gerade. Und zwar auf meine Art und Weise.
Der hat uns ja letztes Jahr auch schon viel Spaß gemacht. Da muss man jetzt ja mal ganz ehrlich sein. Also wir haben die ganze letzte Saison schon gesehen, was der für eine Qualität hat. Und du kannst dich glücklich schätzen, dass du den weiter auch bei dir im Kader hast.
Ja, genau so. Und wenn wir uns das Game-Winning-Goal angucken, nach einer Minute und 20 Sekunden in der Verlängerung. Der Laufweg, also sowas von Zucker. Jetzt mal ganz ehrlich, also wirklich so diesen, den Schritt zu machen, den der Verteidiger definitiv nicht erwartet hat, das siehst du ja richtig.
Ja.
Und dann kommt Zach Redmond natürlich mit dem Näschen, der das sieht. Auch das musst du erstmal verstehen oder erahnen, was da jetzt passiert. Und dann, das war ja ein richtig scharfer, ja, war halb Querpass, halb Schuss schon fast von Borg. Und Redmond, ja, hält den Schläger hin und drin das Ding.
Sagen, also die Abstimmung zwischen
Vorbereiter und Torschütze
war in der Situation überragend.
Ich möchte mich noch kurz korrigieren, es waren Daubner und Hager.
Beim 2:2?
Ja.
Daubner und Hager, ja. Die haben beide auch einen guten Schuss. Aber wie gesagt, wir haben sie gesagt, in der Situation...
Und Kahun.
Ja.
Also
dem kann man den Puck geben, ja.
Es waren Daubner und Kahun. So, jetzt. Mea culpa, es tut mir leid, Mr. Roy.
Oh. Ich glaube, da muss ich eine ganz fette Markierung in der Playlist dann machen. Hier exklusiv entschuldigt sich Sebi bei Derek Roy.
Ja.
Aber wir waren beim Game-Winning-Goal die Abstimmung jetzt auch mit Zach Redmond.
Ja, mega. Also, und da siehst du halt, dass Redmond auch einer von den Verteidigern ist, die auch sehr offensiv mitdenken und den Weg nach vorne suchen. Und das war einfach super aufeinander abgestimmt. Der wusste genau, wo die Scheibe hinkommt. War am Ende dann für ihn nicht mehr schwer zu machen. Aber du musst halt dort auch hinlaufen und rechtzeitig da sein und die Kelle dort haben.
Ich muss aber auch sagen, so ganz einfach, wie man jetzt gleich glaubt, dass das ist, ist es gar nicht. Na? Also du musst schon den Schläger auch wirklich, das ist schon antizipieren. Oh,
ja. Für
antizipieren.
Ihn war es in der Situation nicht mehr schwer, aber du musst, wie ich sage, du musst erstmal da stehen, den Schläger da haben und so weiter und so weiter.
Das ist richtig, aber da muss ich sagen, da hätte Borg auch das dritte Tor selber machen dürfen.
Ja.
Jetzt auch nochmal in der Wiederholung gesehen, da war Niederberger überhaupt nicht bereit. Also ich habe es mir jetzt gerade nochmal angeschaut, der hat ja alles angeboten. Five-Hole, Stockhandseite. Ja, Hauptsache gewonnen. So.
So, Deckel drauf. 3:2 für München, 2 Punkte mitgenommen, einen liegen lassen. Aber wir wollten noch kurz auf die Verteidigung eingehen. Denn dort hat ein junger Mann, ja, vielleicht aus Sportlersicht,
ja.
Best Ager sein Debüt gegeben. Das war Andrew McWilliam. Und auch an dieser Stelle würde ich ganz gerne den Sebi als erstes zu Wort kommen lassen. Denn er hatte einfach die große Ehre, ihn bei seinem ersten Auftritt direkt live in der Halle zu sehen. Sebi, dein Eindruck von Andrew McWilliam?
Ja, große Ehre. Ich glaube, was man gesehen hat im ersten Spiel, es könnte wirklich der Spieler sein in der Verteidigung, der dem EHC letztes Jahr auch schon gefehlt hat, was ein Botnarczyk nicht bringen konnte. Er ist für einen Verteidiger oder gerade für einen Verteidiger, er ist offensiv extrem schnell. Er läuft richtig gut. Also man hat so vom ersten Wechsel an gemerkt, der passt so dermaßen in dieses Jackson-System rein. Und ich glaube, man hat auch gemerkt, dass ihm die Art und Weise zu spielen wirklich Spaß macht, mit nach vorne gehen zu können. Dann hast du noch hinten jemanden dabei, der auf dich aufpasst. Auch mal derjenige zu sein, der, ich sag's mal, die Checks fährt. Endlich mal wieder jemanden zu sehen, außer einem Hager, der an der blauen Linie wirklich mal es krachen lässt, wenn der Gegenspieler reinläuft und nicht versucht, mit dem Schläger da die Scheibe noch wegzuspitzeln, sondern erstmal den Gegenspieler spielt und dann erstmal schaut, wo der Puck ist. Ja, doch, sehr gut. Einen guten Schuss hat er auch noch drauf, einen harten. Also von dem her hat mir sehr gut gefallen. War wunderbar.
Ja, und also bei dem hast du auch das Gefühl, wenn er Körper spielt, spielt der Körper. Der weiß sein Gewicht und seine Statur durchaus einzusetzen, ohne dass es dabei gleich zu einem doofen Foul oder was kommt, sondern er macht das halt dann auch wirklich geschickt. ich sag mal, gerade in dem System, was wir spielen, erstes Spiel und dann als Verteidiger schon mal überhaupt nicht negativ aufgefallen, sondern im Prinzip auch immer richtig gestanden und richtig in Position gewesen. Und B, eigentlich dann auch schon vorne mal den einen oder anderen Schuss mutig selbst genommen. Ja, ich glaube, da hast du dir einen guten geangelt.
Ich fand auch ihn im Duo mit Konrad Abelshauser sehr ansprechend, wenn ich ehrlich bin. Die sind ja beide Schränke. Wobei Andrew McWilliam sein Schrankdasein intensiver einsetzt als ein Conny Abelshauser. Wenn wir mal davon absehen, was Sibi vorhin so schön gesagt hat, der Frustcheck. Aber ich glaube, dass die beiden im Duo sehr gut funktionieren können. Zumindest gab es da im Spiel gegen Berlin wirklich, wie ich finde, deutliche Anzeichen dafür, dass das gemeinsam funktionieren kann.
Ja, auf jeden Fall. Schön fand ich mal wieder ein paar Wechsel Abelshauser neben Oli auf dem Eis zu sehen. Das war so richtig die Leuchttürme,
die da über. Das sind die Leuchttürme, wo es bei den anderen blinkt.
Ja, sehr schön.
Ja, alles in allem hast du halt jetzt 2 Punkte dort geholt.
Schöne Überleitung, Igel, genau da wollte ich jetzt hin. Halbzeit beim Magenta Sportcup.
Weiß ich doch, Flo, weiß ich doch. Du hast jetzt 2 Punkte mitgenommen, die auch wichtig waren, tatsächlich. Sonst hechelst du nämlich dann ganz schön hinter Mannheim und Schwenningen.
Genau so ist es. Heute am Sonntag das Spiel Mannheim gegen Schwenningen, am Ende ein 4:2 Erfolg für die Adler. Und das gibt uns zur Halbzeit der Gruppe B den Tabellenstand. Mannheim führt mit 6 Punkten. Vor Schwenningen mit 6 Punkten, das ist einfach nur ein Tor Unterschied. Auf Platz 3 der EHC Red Bull München mit 5 Zählern und die Eisbären Berlin, naja, bei denen ist eigentlich schon, die müssen sich richtig strecken. 1 Zähler jetzt auf dem letzten Platz, also kann da ein bisschen eng werden für Dynamo.
Ja, also die hecheln meines Erachtens schon. Die wissen, sie müssen die 3 verbleibenden Spiele alle gewinnen. Ohne Wenn und Aber. Und ich glaube, dass für uns das Spiel hier am Mittwoch auch ganz entscheidend ist.
Glaube ich nicht. Ich glaube, für uns das entscheidende Spiel wird das gegen Schwenningen sein. Also ich sage jetzt mal, dass Schwenningen, du kannst ja auch als Zweiter weiterkommen, das ist ja jetzt nicht das Problem. Aber ich sage jetzt mal, gegen ein Entscheidungsspiel gegen Mannheim, das wäre... Nee. Nein, ich sage jetzt mal, am Mittwoch kann auch wieder. Also, wenn die Münchner so weiterspielen wie die letzten beiden Drittel in Mannheim, die 3 Drittel gegen Schwenningen und die ersten 2 Drittel gegen Berlin, dann wird das eine sehr deutliche Angelegenheit.
Für die Adler.
Für die Adler. Dann rupfen die uns aber ordentlich.
Ja. Man muss auch sagen, der Sieg heute von Mannheim gegen Schwenningen war eigentlich genau richtig für den EHC Red Bull München. Hätte nämlich Schwenningen gewonnen, wären die jetzt mit 9 Punkten weg.
Ja, aber da.
Und dann dann musst du um den 2. Platz kämpfen. Jetzt ist es so, dass du zwischen Platz 1 und 3 einen Punkt Unterschied hast. Also.
Ja, also du hast es immer noch
für mich raus.
Aber du musst jetzt ganz ergebnisunabhängig bisher, du musst einfach besser Eishockey spielen.
Du musst auf alle Fälle effektiver sein.
Ja.
Besseres Eishockey, ja. Da waren zu viele Drittel, die einfach nicht gut waren oder nicht gut genug. Und du musst deine Chancen besser nutzen.
Ja.
Weil die Chancen, also die Schuss und Treffer mal aufgerechnet, uiuiui, das ist schon ein bisschen zum Haare raufen.
Ja, wie gesagt, da wird zu wenig produziert und da wird von manchen Spielern ja im Moment nichts produziert. Und du kannst dir es einfach nicht erlauben, dass welche dann über Spiele so komplett untertauchen und nichts liefern. Also gerade auch von deinen Top-Spielern.
Ja, es ist vor allem, wenn du halt diese Ansprüche hast. Ja, klar, wenn du eine Top-Reihe hast, dann stellt sich der Gegner drauf ein. Also Berlin hat sich wunderbar auf Dominik Kahun eingestellt. Und dann siehst du halt das, was du im letzten Drittel gesehen hast, dass du, dann muss es halt auch mal eine andere Reihe in die Hand nehmen und da durchmarschieren. Und dann ist es aber auch, ich sage jetzt mal, wenn man sich die DEL anschaut oder die anderen Vereine, dann wären die alle froh, wenn die so eine Parks, Borg, Reu-Reihe irgendwo als zweite Reihe hätten. Und dann aber vielleicht auch noch eine Reihe mit Gugula, Kahun, Elis, wenn er wieder dabei ist. Ja.
Ja, es muss halt jetzt auch sehen. Vox und Elis sind natürlich auch zwei Spieler, die jetzt nicht dabei waren gegen Berlin. Sind wir mal ehrlich, bei den meisten oder bei vielen anderen Vereinen kannst du solche Ausfälle gar nicht groß kompensieren, weil das sind dort dann schon absolute Leistungsträger und die sind ja auch bei uns Leistungsträger. Aber wir können das natürlich leichter noch abfangen durch Sebi, seine geliebte vierte Reihe. Und trotzdem darf man nicht vergessen, dass es halt zwei Stützen auch sind, die auch noch gefehlt haben. Also es ist ja schon noch was in der Hinterhand, so ist es nicht.
Ja, wie gesagt, dann hast du immer noch, ich sage jetzt mal, Schütz, der momentan noch nicht dabei ist, auf den wir uns freuen. Eventuell Peterka, der noch irgendwo fehlt. Dann war Elis halt nicht dabei. Man hat schon irgendwo dieses Potenzial in der Mannschaft schlummern. Also wenn du allein sagst, okay, du hast hier einen Schütz, Peterka, Vokes, Elis, die jetzt mal so pauschal schon mal irgendwo nicht dabei waren, rund ums Spiel rum. Ja, war das dann im letzten, wie gesagt, das letzte Drittel war so, wie man sich das eigentlich vorstellt vom EHC. Und hätten die vom ersten Drittel ab die Einstellung oder den Kampfgeist und den Willen gezeigt, wäre Berlin untergegangen. Mal wieder. Berlin war, und das sagt auch die Tabelle, wo sie jetzt gerade stehen, im Magenta Sportcup, bis jetzt eigentlich der schlechteste Gegner der DEL-Teams, die wir bis jetzt irgendwo gesehen haben hier. Ja, oder der noch nicht eingespielteste oder irgendwas passt halt da nicht in dieser Mannschaft.
Da bin ich bei dir. Also wir haben uns ja Mannheim gegen Berlin auch angeschaut und da wurde viel nach dem Spiel drüber geredet, wie auf Augenhöhe Berlin hier mit Mannheim war und das hätte auch in die andere Richtung ausgehen können. Das sehe ich halt gar nicht so. Also Mannheim ist deutlich weiter als Berlin.
Ja.
Und man muss immer wieder sagen, Hut ab vor Schwenningen.
Ja, ganz klar, aber ich meine, das Sevi hat ja sehr treffend schon ausgeführt, warum Schwenningen so spielt, wie sie spielt. Und das funktioniert in weiten Teilen auch. Und da bin ich mir auch sicher, die werden auch während der Saison den einen oder anderen Gegner ziemlich ärgern können.
Kann man ja gleich nochmal kurz darauf eingehen, ja.
Was mir bei Berlin halt aufgefallen ist, die haben sich ziemlich viel, was den Spielaufbau oder auch Ding, auf Leon Gawanke verlassen. Hey, das ist ein Nachrücker. Das ist das, der Kerl ist, ich liebe ja Verteidiger, also Verteidiger ist ja eigentlich das, die Position oder die Spieler beim Eishockey, auf die ich eh immer irgendwie mehr schaue, die vom Spiel her, weil ich das mag. Und aber wie sie den schon versucht haben oder sich versucht haben, um den rum aufzuhängen, nee, seid's mir nicht böse. Also der ist gut und das wird garantiert ein ganz, ganz großer Verteidiger in den nächsten Jahren werden, von dem man hört und sieht. Aber den musst halt noch ein bisschen mitnehmen. Also der Kerl ist, glaube ich, 20. Gib dem noch 2-3 Jahre Zeit unter einer guten Führung, aber häng nicht deine Verteidigung an dem Kerl auf.
Oder? Fakt ist, wir gehen davon aus, dass es für Berlin nicht fürs Halbfinale reichen wird. Ja. Und wir gehen mal, oder wir drücken natürlich die Daumen, dass es München ins Halbfinale schafft. Die nächsten Spiele, wir haben schon gesagt, das ist auch der Grund, warum wir diesmal mit Folge 25 schon ein bisschen früher dran sind. Mittwochabend München gegen Mannheim, Donnerstagabend Schwenningen gegen Berlin. Das sind die nächsten Spiele in der Gruppe B. Und dann am Sonntag, glaube ich, ist es. Ja, Sonntag dann in Schwenningen gastiert der EHC Red Bull München. Bevor wir einen kurzen Blick nochmal Richtung DEL tun, werfen wir einen Blick in die Gruppe A, denn dort hat sich am Sonntag etwas getan. Ich möchte mal die Shorthanded News kurz zitieren, denn wenn es Meldungen zu diesem Verein gibt, dann gibt es mittlerweile noch eins. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm.
Ja.
Krefeld, die russische Wundertüte. Da hat es einmal mehr gescheppert. Zwei Akte. Der erste Akt war ein Aufwärmstreik. Und Der zweite Akt kam heute dazu. Trainer Glenn Hanlon hat hingeschmissen, offiziell aus persönlichen Gründen.
Ja, also ich sehe gerade so mit einem Auge, dass es heute Abend gab es zu dem Thema auch noch eine Pressekonferenz in Krefeld, wo sich der Geschäftsführer zu all den Themen nochmal eiligst geäußert hat. Kurz zusammengefasst gibt es wohl zwei Teile in der Mannschaft. Die einen sind froh, dass sie Eishockey spielen dürfen, die anderen wollen dringend mehr Geld. Und das eine Lager versucht, das andere Lager zu beeinflussen und ist unruhig in der Kabine und man zweifelt das Leistungsvermögen der eigenen Mitspieler an. Und deswegen kann er nicht ausschließen, dass einzelne Spieler den Verein jetzt noch verlassen müssen.
Ja, so kann man auch Geld sparen. Hat man das nicht aus Köln vor 2-3 Jahren, war das da nicht auch so in die Richtung? Also jetzt nicht mit Geld und Ding, aber da war doch auch, als man dort so Hager und Kugler auseinander... Ja.
Und der Trainer sagte wohl zu ihm, er kann nicht mehr in Ruhe schlafen und deswegen will er nicht mehr Trainer sein.
Das ist schon auch eine ziemlich harte Aussage.
Und gut, vielleicht beweist er auch einfach nur die Vergangenheit, dass er jetzt nicht der geeignetste Trainer ist für die höheren Ligen.
Ja, aber ich weiß nicht, in Krefeld kommt halt jetzt schon wieder einiges zusammen. Also nach einer ruhigen, ausgeglichenen Saison sieht man das nicht aus, die da vor der Tür steht. Soweit es in den jetzigen Umständen möglich ist, muss man natürlich immer einschränken, aber ja, da ist schon wieder besonders Feuer unterm Dach.
Ja, das ist halt insgesamt einfach so, ja, ich sag's nochmal, Überraschungsei. Das mit ganz viel Russian Flavor.
Ja, genau.
Ja, das kann Vollgas funktionieren, das kann Vollgas gegen die Wand fahren.
Ja, für mich bleibt Krefeld momentan einfach so ein Konstrukt. Dieser Spieler vermittle ihre eigenen Leute irgendwo in eine Position zu bringen, durch, ich sage jetzt mal, einen niedrigen Vertrag, um zu sagen, pass mal auf, du kannst hier bei uns in der TEL vorstellig werden, damit du irgendwann mal einen gescheiten Vertrag irgendwo bei einem anderen Verein kriegst. Und dann kassiert nämlich der Berater nämlich auch noch mehr Anteile und mehr Geld dran. Ja. Einfach so als Art Sprungbrettmannschaft, dass sie ihre russischen Spieler aus der Spielerberatung irgendwo unterbringen und irgendwo präsentieren können.
Ja,
es ist ein interessanter Ansatz, mit so einem Team zu starten, aber ich weiß es nicht. Wenn dein Arbeitgeber gleichzeitig dein Berater und gleichzeitig dann, ich sehe da Interessenskonflikte.
Ja, mal abwarten. Also ich glaube, das bleibt spannend und das Thema wird uns sicher das eine oder andere Mal am Rande noch begleiten, was da so weiter vor sich geht. Naja, ansonsten in der anderen Gruppe, Fishtown dominiert halt die Gruppe und hat 8 Punkte aus den 3 Spielen geholt. Ich habe 2 Spiele gesehen. Boah, sie spielen immer noch ganz hübsch anzusehendes Eishockey.
Ja, ich traue auch ehrlicherweise Bremerhaven einiges zu.
Ja. Darfst du nie unterschätzen, weil es halt immer eine Einheit ist und immer aus einem Guss spielt. Und ja, die sind eigentlich ja schon letztes Jahr spätestens auch in der Liga angekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich tue mir immer schwer, jetzt bei denen noch von den kleinen Clubs zu sprechen, weil sportlich haben die letztes Jahr eigentlich schon gezeigt, dass sie, ich sag mal, zumindest um die Top 6 immer mitspielen können.
Ich fand sie sportlich die letzten Jahre sogar weiter vorne wie jetzt. Also sie hatten in den letzten Jahren oder gerade letzte Saison hatten sie eigentlich eine hammergute Truppe zusammen, die, ich sage jetzt mal, auch ein bisschen ausgeglichener war über die Reihen hinweg. Jetzt konzentriert sich dort wirklich schon alles auf eine Reihe. Das funktioniert jetzt noch gut gegen Düsseldorf, das funktioniert jetzt noch gut gegen Wolfsburg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gegen andere Mannschaften funktioniert, die selbst mehr wie ein oder zwei gute Reihen haben, die, ich sage jetzt mal, wirklich sagen, von wegen, ist mir egal, die Reihe 3, die Reihe 1 kümmert sich um die Slowenen-Reihe und der Rest kann dann Eishockey spielen. Ich glaube, das wird einfacher. Und spätestens, wenn die irgendwann mal weit kommen und dann in eine Serie gegen Pavel Groß müssen, der dann seine Wildhunde irgendwo rausschickt und ganz gezielt die Topspieler der Gegner rausnehmen lässt aus dem Spiel, spätestens dann geht das ganz ratzfatz.
Ja, sag ja, Top 6.
Ja. Wo wir wieder bei Gründen sind, warum ich Pavel Groß nicht mag.
Um die Brücke zu schlagen zur neuen DEL-Saison, die wir meines Erachtens noch mal ganz kurz thematisieren sollten. Das, was wir vermutet haben, beziehungsweise was vermutet wurde und was ja immer dann deutlicher geworden ist, ist eingetreten. Die DEL startet in einer Gruppe Nord und einer Gruppe Süd, um nochmal jeden abzuholen. In der Gruppe Nord haben wir Berlin, Bremerhaven, Düsseldorf, Iserlohn, Köln, Krefeld und Wolfsburg. In der Gruppe Süd, neben dem EHC Red Bull München, haben wir Augsburg, Ingolstadt, Mannheim, Nürnberg, Schwenningen und Straubing. Wir werden aus der Südgruppe jedes Team der Südgruppe zweimal in München sehen und dazu jedes Team aus der Nordgruppe einmal. Ja, also Doppelrunde in der eigenen Staffel, einfache Runde mit der gegnerischen Staffel und dann jeweils die Top 4 kommen ins Viertelfinale der Playoffs. Ab Halbfinale wird dann über Kreuz gespielt und dann geht's ins Finale. Und das finde ich besonders interessant, der Playoff-Modus ist Best of Three. Ja. Und das ist spektakulär in meinen Augen und das ebnet die Option und die Möglichkeit, dass wir einen Überraschungsmeister dieses Jahr sehen könnten.
Also das ist, glaube ich, eine Chance für die nicht favorisierten Teams. Best of Three kannst du schon auch mal weiterkommen als eigentlich schwächeres Team. Und
Schwenningen!
Ja, Schwenningen zum Beispiel. Also das macht es auf der einen Seite spannend und auf der anderen Seite ja kann so eine Best of Three halt immer ein bisschen verfälschtes Bild dann auch abgeben.
Also ich finde die Saison jetzt schon, da muss ich jetzt mal sagen, nachdem ich ja relativ häufig geschimpft habe, ich finde das jetzt sogar sehr spannend, was die DEL macht. Erstens mit reduzierter Anzahl an Hauptrundenspielen reinzugehen. Das heißt, du hältst dir immer noch genug Puffer, falls irgendwelche Spiele irgendwo verschoben werden. Du hast einen Puffer nach hinten. Durch die kurzen Playoffs machst du dann aber, ich sage jetzt mal, die Playoffs eigentlich noch mal spannender, weil, wie gesagt, es können ja auch mal die Underdogs leichter mal weiterkommen. Und zusätzlich finde ich das richtig spannend im Hinblick auf die nächste Eishockey-Weltmeisterschaft, die ja jetzt in Russland und Lettland stattfinden soll. Glaube ich, war das Ding letzte Woche, dass es eben nicht Weißrussland und Lettland, sondern Russland und Lettland austragen sollen. Das heißt nämlich, du wärst als Liga trotzdem noch früh genug fertig, um deine Nationalmannschaft irgendwo die Möglichkeit zu geben, sich auch ordentlich auf dieses Turnier vorzubereiten. Und in einem ganz klaren Hinblick, dass die Nordamerikaner, die wirklich spät anfangen, jetzt dann wahrscheinlich im Februar sogar erst, dass du da wieder einiges reißen könntest. Oder ich sage es mal, dass du es da vielleicht ein bisschen wieder einfacher haben könntest. Also sogar für die Nationalmannschaft bis zur WM gedacht, finde ich den Spielplan gut.
Also ich finde diese Nord-Süd-Geschichte finde ich echt ein interessantes Thema. Und ja, ich gebe dir da recht, Sivi. Also es ist halt so durchdacht, dass du ein bisschen Puffer hast und dass du es trotzdem mit Playoffs ausspielen kannst, den Meister, und rechtzeitig fertig wirst. Trotzdem finde ich halt so eine Best of Three. Ja, dieses Jahr ist es okay. Weiß nicht, anders geht, aber ich bin grundsätzlich kein Fan von Best of Three-Serie.
Ich bin da ein bisschen beim Egel. Best of Three ist halt wirklich so, du darfst dir eigentlich keinen Fehler erlauben, weil sonst fliegst du. Angesichts der schwierigen Ausgangssituation ist es aber wahrscheinlich die beste Lösung, um auch ein bisschen dieses schlechte Licht oder dieses negative Licht, was wir ja über die letzten Monate tatsächlich hatten, wegzuwischen mit Spektakel und mit dem Eröffnen von Möglichkeiten für große Überraschungen. Also für Spannungsmomente wird das auf jeden Fall sorgen. Ja. Ich bin aber auch bei Sebi. Ich habe jetzt nochmal auf den Rahmenterminkalender geguckt. Der Meister stünde definitiv, wenn es in ein Finalspiel 3 geht, also friss oder stirb, am 7. Mai fest. Freitag, 7. Mai wäre Finale 3 angesetzt. Und ich glaube, WM-Start wäre Ende Mai.
Ja, der war auch noch irgendwo Mitte Mai, Anfang Mai. Aber da geht man ja auch davon aus, dass der noch verschoben wird. Also
man geht ja, glaube ich, mittlerweile davon aus, dass es in der letzten Maiwoche wahrscheinlich
genau
in die Richtung geht. Also vollkommen richtig, da ist genug Puffer. Und was natürlich für Eishockey-Süchtlinge wunderschön ist, bis zum 19. März, also Saisonstart am 17. Dezember, na, bis zum inklusive den 19. März, täglich Eishockey außer am 24., 25., 31., 12. und an Neujahr. Ansonsten täglich Eishockey. Das ist die pure Dröhnung intravenös.
Heißt für uns übrigens auch, dass wir, ja, ich glaube, dass der Mittwochtermin öfter mal fallen wird, weil ich glaube, wir spielen auch relativ oft mal dienstags oder donnerstags und unter der Woche. Und
das wird passieren.
Radiotechnisch finde ich das jetzt wieder unangenehm. So Dienstag irgendwo hinfahren, gut, das ist immer so Dienstag Iserlohn oder irgendwo in die Ecke oder Wolfsburg, Bremerhaven, das ist wirklich eklig. Da kannst halt, da musst halt dann schon wieder Urlaub nehmen und Ding. Ja, aber wie gesagt, Hauptsache wir spielen wieder und jeden Tag Eishockey, meine Frau freut es nicht, mich freut es. Ja, es wird, also wie gesagt, ich bin da ganz beim Flo, eben dieses zweischneidige, ja, es ist halt nicht so wirklich das, aber die Saison, die hält halt wirklich, eigentlich ist die wirklich prädestiniert für viele, viele Überraschungen. Und dann Schwenningen.
Ja, ich wollte gerade sagen, der Sebi legt sich übrigens fest auf einen deutschen Eishockeymeister aus Schwenningen.
Ja, ganz ehrlich, so eine Sensation wäre sie jetzt tatsächlich, stand heute dann auch wieder nicht.
Ja, und ich habe, also da, jetzt ist doch die Chance dann auch für die Teams aus der zweiten Reihe und ich schaue jetzt schon mit Sorgenfalten in Richtung Niederbayern, weil wenn die auch nur annähernd so stark spielen wie letzte Saison und dann hast du noch diesen Best-of-Three-Modus. Oh.
Ja. Und dann ist natürlich auch noch die spannende Frage, wann und wie und überhaupt können wieder Zuschauer dazukommen. Also bis Ende des Jahres können wir davon ausgehen, dass das nicht der Fall ist. Und dann ist auch die Frage, wenn wieder welche rein dürfen, wie groß ist dann der Faktor? Kann man jetzt wieder drüber diskutieren. Sollten wir nicht tun. Bevor wir den Deckel drauf machen auf Folge 25, lieber Sebi, du warst, wir haben es vorhin schon angesprochen, in der Olympia-Eishalle. Du warst dort in der Radio Oberwiesenfeld-Tätigkeit und mich würde interessieren, du warst wahrscheinlich erst von uns jetzt der Erste, der jetzt wieder vor Ort war. Kannst du uns so ein bisschen beschreiben, was dir aufgefallen ist, was es an Veränderungen gegeben hat und was dir ja besonders hängen geblieben ist?
Naja, gut, aufgefallen, hängen geblieben. Ich meine, die meisten haben es gesehen, die Zuschauerränge sind halt überdeckt durch die Banner. Das finde ich eine sehr gute Sache, die der EHC da gemacht hat. Klar, es fehlt noch das Publikum und es fehlen die Emotionen von den Rängen, aber es schaut halt einfach nicht ganz so leer aus, wenn die Nordkurve wenigstens so behangen ist, dass es so ausschaut, als wäre die Nordkurve da und die anderen Plätze halt nicht einfach frei sind, sondern abgehangen und das schaut halt nach einer Spielstätte aus und nicht nach einem leeren Stadion. Das fand ich angenehmer. Das hat mir jetzt auch im Fernsehen so in den anderen Stadien eher nicht gefallen, dass das wirklich, oh, und jetzt spielen wir hier und es ist keiner da und es ist leer. Nee, es ist wenigstens eine optisch ansprechende Lösung für so ein leeres Stadion. Auf der anderen Seite, ja, Hygienekonzept. Man ist eigentlich niemandem wirklich großartig über den Weg gelaufen im ganzen Stadion. Man konnte sich auch nicht frei bewegen. Ich hatte meine eigene Kabine, in der wir normalerweise zu zweit kommentieren. Der Pressebereich war auch gut ausgedünnt und aufgeräumt. Das Hygienekonzept dafür war halt vorgesehen. Es gab Desinfektionsmittel. Wie gesagt, viel Abstand für alle. Ansonsten war ich eher euphorisiert mal wieder. Und das will ich gar nicht so weit ausholen mehr, weil ich sage jetzt mal, es ist natürlich klar, ich habe kommentiert und ich habe was gemacht, aber auch, ich sage jetzt mal, allen anderen Fans gegenüber möchte man da jetzt nicht zu sehr, jeder kann sich ungefähr vorstellen, was das für ein Gefühl war, nach einem Dreivierteljahr endlich mal wieder in die Eishalle zu dürfen und ein Spiel irgendwo live mitzuverfolgen. Und ich bin da sehr dankbar, dass das so funktioniert hat und dass ich kommentieren durfte, alle, die zu Hause mit dabei waren. Und dabei möchte ich es ehrlich gesagt auch belassen.
Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Es wäre allerdings jetzt auch blöd gewesen, nicht zumindest mal nachzuhaken. Weil gewisse Eindrücke, die man persönlich vor Ort gewinnen kann, kommen am TV-Bildschirm einfach nicht rüber.
Ja.
Herzlichen Dank dafür, werter Sebastian. Ich muss auch nochmal das Lob an dich weitergeben. Wir haben wirklich positive Rückmeldungen bekommen für deine Analyse beim letzten Mal für das Schwenninger Auftreten. Also wir haben, du machst dich, mein Guter, du machst dich.
Wo ich doch keine Ahnung habe.
Und nie vorbereitet bist.
Ja, wobei jetzt ist er wieder vorbereitet, weil jetzt wirklich? Ist er wieder mittendrin.
Wirkt er nur so oder ist er's?
Naja, ist es wirklich. Doch. Er macht sich heimlich Notizen und hat schon Gedanken für die nächsten Teams im Kopf. Also er ist vorbereitet.
Dann können wir gespannt sein, was der Sivi in Folge 26, 27 und so weiter von sich geben wird. Wir sind sehr gespannt. Packmas Podcast, Folge 25, das soll es dann eigentlich auch gewesen sein. Die obligatorische Frage, haben wir was vergessen, Burschen?
Garantiert. Wie immer.
Ja, bestimmt fällt uns, wie so oft, jetzt dann nach Aufzeichnung wieder noch irgendwas ein, aber ja, das schreiben wir halt dann in den Post oder so.
Das ist eine Option. Grundsätzlich gilt weiterhin, wenn euch gefällt, was wir tun, folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Wenn ihr Ideen, Anregungen, Kritik oder einfach nur spontane Äußerungen habt, ihr erreicht uns auf besagten sozialen Medienkanälen. Ihr erreicht uns im Kollektiv via team@packmas.de und ihr könnt uns natürlich auch persönlich E-Mail schreiben. Die Adressen und Links findet ihr auf packmas.de. Wir haben es schon angekündigt, wir werden wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen immer mal wieder spontan vielleicht auch mal nicht den Mittwoch nehmen als Ausspieldatum der neuen Episoden. Wir werden uns da so ein bisschen auch an der Thematik orientieren, am Spielplan ein bisschen orientieren. Wir werden euch da aber auch frühzeitig auf allen Kanälen darüber informieren. Wir wollen natürlich möglichst nah am Eishockey-Club dranbleiben. In diesem Sinne, schön, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen seid. Von euch verabschieden sich der Flo, das bin ich, der Sivi und der Egel.
Servus.
Servus.
Und nicht vergessen, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.